da kam dann zum Schluss der Satz, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Und den habe ich mir jetzt aufgehängt und den möchte ich mir eigentlich immer wieder so rausholen. Ja, dass es einfach auch immer wieder anders werden kann.
Einfach damit es wieder funktioniert, ist es bei mir halt ganz viel dieser Hoffnungsaspekt, dass ich denke, gut, jetzt haben wir das durchgetaucht, das macht es irgendwie stärker. Und jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, dass sowas nicht wieder vorkommt.
Crazy Turn. Ich bin Bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 30. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin Bipolar mit der Folge Bipolarität und Partnerinnen, Angehörige erzählen. Wir hatten schon mal eine Folge, in der wir Bipolarität und Partnerschaft behandelt haben. Und zwar die Folge 19 mit dem Namen Bipolarität, Partnerschaft und Sex, in der Nicole und ihr Ex-Freund intimer über ihre Erfahrungen mit der Krankheit gesprochen haben. Diesmal haben wir aber angehörige PartnerInnen von Bipolar-Erkrankten zu Wort kommen lassen, um weitere Perspektiven zu beleuchten. Diese Folge ist entstanden, da uns eine Zuhörerin angeschrieben hatte und sich eine explizite Folge über Angehörige gewünscht hatte. Somit ein Aufruf an alle Zuhörerinnen, wir bringen gerne eure Themen in unser Podcast-Programm mit ein. Damit wird ein direkter Erfahrungsaustausch unter Partnerinnen ermöglicht. Wir bedanken uns herzlichst bei Magdalena und Stefan, die sich bereit erklärt haben, offen über ihre Partnerschaften zu sprechen, da wir das sehr mutig finden und sie vor allem einen Blickwinkel hinzufügen, den Nicole als Erkrankte nicht liefern kann. Für mehr Vernetzung mit uns kontaktiert uns doch per Mail unter info@crazyturn.at oder follow us on Instagram unter dem Namen crazyturn, ich bin bipolar. Und nun zur Folge.
Ja, hallo ihr Lieben. Ich begrüße euch heute zu einer ganz speziellen und für mich wertvollen Podcast-Folge, nämlich Bipolarität und PartnerInnen. Und wertvoll deshalb, weil ich diesmal versuchen werde, mich so gut wie möglich aus dem Geschehen herauszuhalten, weil es nämlich heute wirklich um die Angehörigen, um die Partner und PartnerInnen von Menschen mit einer bipolaren Störung geht. Genau, und deswegen bin ich auch wahnsinnig stolz, dass das prinzipiell eine Hörerinnenfolge ist und wir auch jetzt eine Hörerin und einen Hörer im Gespräch haben werden und sie werden sprechen, wie eigentlich sie den Alltag und die Phasen und das Leben mit ihren erkrankten PartnerInnen so meistern. Also, dann würde ich gleich mal anfangen und würde ich um eine kurze Vorstellung bitten. Also einfach dein Name, woher du bist. Ganz spannend wäre auch, was für eine Erkrankung dein Partner oder deine Partnerin hat, Typ 1 oder 2. Und einfach so Sachen wie lange ihr zusammen seid und wann vor allem auch die Diagnose bekannt wurde und wie die ersten Reaktionen waren. Und profeministisch oder Ladies first, würde ich sagen, möchtest du vielleicht starten, Magdalena?
Ja, ich fange an. Also, ich heiße Magdalena und komme aus Deutschland. Mit meinem Partner bin ich seit über 30 Jahren zusammen. Wir feiern sogar unseren 30. Hochzeitstag dieses Jahr und haben zwei Kinder im Alter von 23 und 27 Jahren. Und ja, die ersten Jahre war unsere Beziehung viel geprägt von Depressionen meines Mannes und noch gar nicht so sehr von Bipolarität. Witzigerweise haben wir mal ganz früh den Film Mr. Jones gesehen und ich habe damals so gedacht, ach du lieber Gott, da geht's halt um einen Bipolar 1 Mann und ich war tief beeindruckt und wusste zur damaligen Zeit noch nicht, dass das auch mal irgendwann zu meinem Schicksal gehört, mit dieser Krankheit zu leben, weil eben die Depressionen im Vordergrund standen. In den ersten Jahren gar nicht so sehr, aber als dann unser erstes Kind geboren wurde, da brach es eigentlich noch mehr aus, einfach durch die wachsende Verantwortung in der Familie. Und genau, wir hatten eigentlich 3 Jahre, die noch relativ entspannt waren, bevor das dann ins Leben kam. Und Bipolarität war eigentlich erst seit 2015 ein Thema, wo ich mich dann selber damit beschäftigt habe, was ist eigentlich hier los, was passiert jetzt gerade diesen Sommer? habe mich dann belesen, ich weiß gar nicht mehr wo, auf Internetseiten oder auch, ja, eigentlich mehr im Internet und dann auch in Büchern und dann selber festgestellt, eigentlich passt das alles total dazu. Also eine Diagnose ist eigentlich dann noch gar nicht gestellt worden. Das kam erst so die letzten 10 Jahre, wo sich das dann immer mehr bestätigt hat.
Okay, danke schön. Und Stefan, möchtest du dich vorstellen und so ein bisschen den Kontext erläutern?
Ja, voll. Also mein Name ist Stefan, ich komme aus Wien. Ich bin mit meiner Partnerin jetzt 8 Jahre zusammen, 2 verheiratet. Genau. Also rauskam das während der Beziehung. Irgendwann hat man doch gemerkt, dass sie sehr häufig aggressiv war. Ganz oft war es Aggression und irgendwelche Vorwürfe. Irgendwann hat sie, dann ist sie zum Psychologen gegangen, dann wurde Depression diagnostiziert. Das hat das Ganze ein bisschen schlimmer gemacht, weil das Antriebssteigernde war genau das, was sie nicht hätte gebrauchen können. Voll. Und nach langem Hin und Her hat sie dann irgendwann die Diagnose eben Bipolarität bekommen.
Danke euch beiden. Und somit habt ihr es eigentlich beide, wie ich jetzt da gehört habe, nicht von Anfang an gewusst, dass euer Partner, eure Partnerin eine bipolare Störung hat. Wie war die Reaktion mit der Diagnose? Also war das für euch etwas Positives, eine Diagnose zu haben, oder war es irgendwie einschüchternd, oder wie war das für euch?
Also für mich war das eher so eine Suche nach dem, was da eigentlich äußerlich stattfindet, das für mich irgendwie einzusortieren. Und dabei hat mir das erstmal geholfen, zu sagen, okay, das passt jetzt alles eigentlich in eine Diagnose rein. Gleichzeitig war es für meinen Mann, glaube ich, eher immer so eine Festschreibung. Und das wurde dann auch immer wieder zum Konflikt, dass er ja darauf auch nicht festgeschrieben werden soll. Und da sind wir schon bei dem Thema, was gehört denn zum Charakter und was gehört zu einer Diagnose? Das ist, vermischt sich halt und das kann man auch nicht wirklich trennen. Und das ist halt ein stetiges Konfliktpotenzial, was auch irgendwie ja sehr, sehr traurig ist. Also, dass das eigentlich immer wieder eine Rolle spielt, weil normalerweise denkt man über sowas ja nicht nach. Man hat Konflikte, die klärt man. Aber so ist es immer so was, was man irgendwas ich für mich irgendwie einsortieren will. Und gleichzeitig hilft mir das aber auch, manche Dinge dann anders zu bewerten. Also vielleicht wären wir gar nicht mehr zusammen, wenn ich das nicht getan hätte. Vielleicht hätte ich das dann nicht geschafft, das sozusagen in Schutz zu nehmen, weil ich das Gefühl hatte, er ist gar nicht richtig bei sich und es ist gar nicht der, den ich gekannt habe. Also in den Depressionszeiten war das irgendwie noch so, das habe ich halt irgendwie ertragen. Es war oft auch sehr schwer. Wir haben immerhin 2 Kinder großgezogen und manchmal hatte ich, war er dann halt krank und mein Kind oder meine Kinder waren krank und ich war irgendwo dazwischen. Das war schon sehr, sehr schwer, weil ich mich auch sehr alleine gefühlt habe. Gleichzeitig hat ihn das, belastet ihn das bis heute, dass er mich auch alleine gelassen hat. Also das sind so diese Punkte, die einfach immer schwierig bleiben. Ja, und in den Zeiten, also ich habe vorhin noch vergessen zu sagen, ich glaube, da ist Bipolar 2 eher das Thema bei uns. Also es gab vielleicht Ausschläge, wo man sagen könnte, Bipolar 1, aber im Grunde denke ich immer, es sind mehr Hypomanien als richtige Manien im Vergleich zu dem, was ich auch von anderen schon gehört habe. Und ja. Da könnte man jetzt sagen, okay, dann ist ja nicht so schlimm, aber es ist eben noch schwieriger, das wirklich für sich so einzusortieren oder abzugrenzen. Was ist denn jetzt eigentlich normaler Konflikt und wo spielt jetzt einfach auch schon, ja, soll ich sagen, die Krankheit wirklich eine Rolle, die jetzt da antreibt, die jetzt da in Konfliktgespräche reinführt, die zu viel mehr Streit führt, die zu Entscheidungen führt, die vielleicht irgendwann bereut werden und solche Dinge, was ja auch im normalen Leben auch immer wieder eine Rolle spielt, aber was halt in der Hypomanie sich einfach häuft. Also so war es jetzt auch letzten Sommer bei uns und vorletzten Sommer. Und danach folgt dann also mit großer Sicherheit auch immer wieder der Absturz. Und das ist einfach schlimm zu sehen und zu erleben. Und jetzt hoffe ich gerade, also jetzt bin ich gerade an der Stelle, dass ich hoffe, dass wir jetzt mal vielleicht in eine ruhigere Zeit kommen. Also noch ist mein Mann depressiv. Es gibt manchmal so ein paar Lichtblicke gerade, aber es geht jetzt schon wieder seit 5 Monaten. Die Depression, die vorletzte, die war 9 Monate und danach kam die Hypomanie. Ja, so ist es gerade bei uns.
Dankeschön. Dann würde ich einfach dich fragen, Stefan, ob du da auch deine Gedanken uns mitteilen kannst. Also zum Beispiel so diese Frage, was ist Charakter, was ist Symptom der Krankheit, ist ja gerade mit der Tatsache, dass ihr beide nicht wusstet vor Beginn eurer Beziehung, dass euer Partner, eure Partnerin eine bipolare Störung hat, würde ich fragen, was würdest du sagen, was ist Charakter, was ist Symptom und wie war es für dich, eine Diagnose von deiner Partnerin zu haben?
Ja, ich habe schon länger darüber nachgedacht. Also, wie war es für mich? Für mich war es, glaube ich, im ersten Moment erstmal erleichternd, würde ich sagen, weil das ein Stück weit Dinge erklärt hat. Für sie war es fürchterlich, also war es absolut katastrophal. Allein der Gedanke, dass sie ihr Leben lang Medikamente nehmen muss, hat sie echt fertig gemacht. Und ich glaube auch, heute hat sie noch wirklich Schwierigkeiten damit. Also würde ich annehmen, anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie so oft ihre Medikamente eben nicht nimmt. Genau. Was ist Charakter? Was ist Erkrankung? Ja, da tue ich mir immer sehr schwer, also gerade wenn sie dann in einer manischen Phase ist und also das wurde eben schon ganz gut gesagt, nicht nur Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht unbedingt optimal sind, die auf einen zurückfallen, sondern was mich ganz viel beschäftigt, sind Dinge, die sie sagt und das dann eben zu filtern und zu sagen, gut, das hat sie jetzt vielleicht nicht so gemeint oder es kommt daher, da tue ich mir relativ schwer, weil das hatten wir auch schon in Streitgesprächen, dass es dann heißt, ich nehme sie nicht ernst. Und diese Balance zu schaffen zwischen, ja, das kommt jetzt aus der Manie, das hat sie nicht gemeint, und sie trotzdem ernst zu nehmen und das irgendwie doch ernst zu nehmen. Also da merke ich, da tue ich mir relativ schwierig. Und das ist eben diese, was ist die Trennung zwischen Charakter und Diagnose? Habe ich deshalb keine gute Antwort. Wenn ihr eine gefunden habt, sage ich sie gern. Boah, danach bin ich nämlich
Hab's
selbst
ja
auf
auch
der
nicht.
Suche. Genau.
Ich habe jetzt auch gedacht, ich habe darauf auch keine Antwort und ich war letzte Woche in der Selbsthilfegruppe, es hat keiner eine Antwort, weil das einfach sich sehr stark vermischt. Und man in gewisser Weise akzeptieren muss, dass das so ist. Also das ist ja sowieso immer wieder so ein Punkt, mit dem ich kämpfe, mit dem, glaube ich, jeder kämpft, als Partner, aber auch natürlich als Betroffener, dass man gewisse Dinge akzeptieren muss, die eigentlich nicht zu akzeptieren sind, die man so nicht haben will. Also auch das mit den Medikamente nehmen. Also auch mein Mann hat immer wieder versucht, die Medikamente zu reduzieren, um auch seine Leber nicht so zu belasten und um irgendwie wieder andere Wege zu suchen. Und es ist meistens ja nicht so gut gewesen auf Dauer. Und inzwischen nimmt er sie schon regelmäßig. Wir sind trotzdem immer wieder am Gucken oder auch eher mit seinem Psychiater, ob es was zu verändern geht. Aber es ist immer sehr, sehr schwierig, ja, weil es einfach nicht leicht fällt, auch für den Betroffenen da was zu ändern, wenn er nicht einen ganz großen Leidensdruck hat. Deswegen auch ja die positive Einstellung nicht zu verlieren. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Oft nicht gut, aber ich versuche es immer wieder, sagen wir es mal so. Es ist immer wieder so ein Hinfallen und wieder Aufstehen und ich kann einfach nicht gut ohne Hoffnung leben. Darum versuche ich es immer wieder aufzubauen. Aber die geht schon auch mal flöten. Ja, gerade wenn dann solche Konflikte sind, wo man denkt, geht das noch? Kann man das jetzt noch akzeptieren? Oder solche Streitigkeiten auf Dauer? Und es kommt halt auf die Depression wieder, die das Ganze dann so ein bisschen wieder sich beruhigen lässt. Oder an manchen Stellen auch die Möglichkeit ist, manches doch noch mal zu besprechen oder aufzuarbeiten. Genau, aber immer schwingt eben auch die Angst mit, dass der Mensch sich wieder so verändern könnte, dass das alles wieder so nichtig ist. Auch das habe ich leider schon erlebt und das macht auch immer wieder was mit mir. Und ja, ich kann Gott sei Dank immer wieder auch so den Kern von ihm spüren. Also meistens in den Zeiten der Depressionen oder wenn es vielleicht auch gerade ein bisschen besser ist. Und das hilft mir dann schon. Und ich glaube, das hilft uns überhaupt, sonst wären wir jetzt nicht schon so lange zusammen. Genau, ja.
Ja, ich kann mich da vielleicht einfach nur ein bisschen anschließen, ehrlich gesagt, weil dieses auf die Schnauze fallen und aufstehen trifft es ganz gut, finde ich. Genau. Womit ich mir immer wieder schwer tue, was ich wirklich merke, ist halt massive Vertrauensbrüche, die dann passieren und wo ich selbst merke, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr gut die Grenzen zieht und mir da trotzdem so schwer tue, weil ich dann mit trotzdem denke, ja, na, das ist eben doch nicht so. Und das hat sie eben aus der Manie herausgetan und eben nicht aus reiner Böswilligkeit, was die Sache halt auch nicht wegmacht. Also das muss ich schon sagen. Und damit umzugehen, merke ich immer wieder, also fällt mir sehr schwer. Also gerade letztes Jahr ist ganz, ganz viel passiert, worauf ich jetzt erst gekommen bin. Mehr oder weniger durch Zufall. Und das nimmt mich schon gescheit mit. Und das macht was mit Vertrauen. Also das merke ich schon ganz massiv.
Ja, also mir hat in solchen Punkten immer nur geholfen, wenn ich mit ihm darüber reden konnte, wenn ich das Gefühl hatte, es tut ihm wirklich leid, was geschehen ist. Er sieht es ein Stück weit auch, dann ging das für mich wieder leichter. Was natürlich auch immer unheimlich anstrengend ist, solche Gespräche. Also ich habe auch irgendwann mal gedacht, eigentlich haben wir immer viel zu wenig Zeit für solche Konfliktgespräche, weil immer irgendwie gleich die Stimmung wieder in eine andere Richtung kippt oder in der Depression, da will man da nicht noch drin rumbohren, weil eh schon alles so schlimm ist. Und Übergangszeiten gab es irgendwie wenige. Und dennoch bin ich ein Mensch, der nicht so gut die Klappe halten kann, wenn ihn was drückt. Und deswegen versuche ich das dann immer wieder. Also manchmal vielleicht auch nicht immer so angenehm, wenn ich dann gewisse Finger in die Wunde lege oder so, aber weil ich das einfach auch für mich brauche, dann darüber zu reden und irgendwas zu hören. Also ja, das ist nicht immer so leicht, weil wenn ich mich in meinen Partner reinversetze und mir vorstelle, das wäre meine Rolle, dann finde ich das auch einfach super anstrengend und super schlimm und super schwer. Aber nur wenn ich die Perspektive eben auch mal versuche zu verdrehen, komme ich ja genau in den Zustand, dass ich irgendwie auch mich in ihn reinversetzen kann. Und das führt dann eben doch an irgendeiner Stelle wieder zusammen. Aber was Vertrauen betrifft, für mich dürften halt gewisse Dinge einfach nicht mehrmals vorkommen. Sonst wäre es wirklich immer schwieriger, ja. Das ist auch nicht so leicht, dass man nicht jedem davon erzählen kann oder es nur wenige Menschen gibt, die das mit einem aushalten. Und das ist das Thema Alleinsein, ja. Dass man halt wirklich mit manchen Dingen, die eigentlich so unaushaltbar sind, ganz schön alleine ist. Und wo man eigentlich den Partner bräuchte, das eben nicht mit ihm teilen kann, weil man da eben genau den Konflikt hat, ja. Genau.
Ja, danke. Dann sind wir eigentlich voll im Thema angekommen, nämlich wie fühlt ihr euch eigentlich, wenn euer Partner, eure Partnerin in einer Manie oder Depression ist? Wie fühlt sich das an für euch? Was sind da die größten, ihr habt es schon angesprochen, Teilfeier, aber was sind die größten Herausforderungen je Episode, weil die werden ja unterschiedlich sein. Gibt es vielleicht auch irgendwas Positives, das ihr berichten könnt? Und was halt auch wichtig ist, was ich zum Beispiel merke bei meinen Partnern in der Vergangenheit und bei meinem Partner, Frühwarnzeichen erkennt mein Partner, mein Gegenüber schon lange vor mir. Könnt ihr da auch mitreden oder ist das bei euch anders? Stefan.
Ja, erstmal, wie fühlt man sich? Ich kann ja meistens nur von den Manien sprechen. Hilflos und allein finde ich ganz treffend. Genau. Oft weiß ich da einfach nicht wirklich weiter. Genau. Große Herausforderungen sind immer die Scherben aufräumen danach und irgendwie aufzustehen und weiterzumachen. Das merke ich, das ist immer also für mich eine riesen Herausforderung ist, da dann einfach ein Stück weit drüber zu stehen. Vielleicht Positives, wenn es nicht so stark ausgeprägt ist, finde ich das dann doch immer wieder beeindruckend, was sie leisten kann, und wie viel Energie dann plötzlich da ist, was sie alles auf die Reihe kriegt. Das finde ich wirklich beeindruckend, wenn es nicht stark ausgeprägt ist. Frühwarnzeichen, ja, ich probiere es zu erkennen, aber ich bin echt blöd da drin. Es ist gar nicht so einfach, also wenn es sich zurückzieht, das merke ich dann schon. Aber auch da, ich will dann halt auch immer nicht zu viel reininterpretieren, sondern denke mir gleichzeitig, gut, vielleicht brauchst du auch einfach Zeit für sich. Und das dann zu differenzieren, fällt mir relativ schwer. Deshalb würde ich sagen, Frühwarnzeichen bin ich echt schlecht drin. Also wirklich schlecht. Es würde mir wahrscheinlich ziemlich, also hätte viele Dinge deutlich einfacher gemacht, wenn ich das besser erkennen würde. Tatsächlich.
Ja, ich fange gleich mal auch da an. Die Frühwarnzeichen erkenne ich inzwischen wie ein Seismograph und eher sehr feinfühlig, sodass ich mich dann immer frage, ist es das jetzt schon oder übertreibe ich jetzt schon oder habe ich jetzt nur meine Ängste? Und das ist eben auch immer wieder ein Konfliktthema, dass ich gewisse Dinge dann auch gleich so bewerte in meiner Angst. Aber eigentlich hat sich das auch immer wieder bestätigt. Das ist zum Beispiel, also bei der Depression ist klar, also ich habe es letzten Herbst so erlebt, dass halt die Power einfach immer mehr nachgelassen hat, die vom Sommer noch da war, früher als ich es gedacht hatte. Ich dachte, es geht noch bis November oder so, aber es hörte schon Ende September dann auf mit der Kraft und ich habe dann auch noch mal einen Konflikt angesprochen, weil ich wirklich so am Ende war und es war dann eigentlich auch so ein bisschen mit der Auslöser der, ja, die Depression, ich weiß nicht, also Auslöser ist jetzt eigentlich zu viel gesagt. Ich glaube, es hat sich dann einfach noch zusammengetan mit dem, was sowieso gekommen wäre. Und als es in die Hypomanie ging, letztes Jahr im Frühjahr, da habe ich das auch schnell gemerkt an einfach schon darunter, dass er früher aufgestanden ist, dass wieder der Redefluss begann, dass gewisse, ja, das Selbstbewusstsein sehr schnell, sehr stark zurückgekehrt ist und dadurch auch wieder mehr Streit, also mehr Widersprechen, ja, mehr sich wehren gegen auch das, was ich bemerke, was ich eigentlich vernünftig klären will und dann eben auch eine Wahnsinnsenergie aufgebaut für Projekte, was ja auch positiv ist und ich denke immer wieder, ja, das ist eben auch die Stärke und das sind die Talente, die dann einfach auch wieder zum Vorschein kommen. Und da muss ich für mich auch immer wieder gucken, dass ich das auch gut einordne, ihn dann auch im Guten bestärke. Aber das ist eben oft schwierig, weil gleichzeitig die Angst, dass es zu viel wird, mitspielt. Also, dass ich ihn eigentlich nicht noch pushen will. Aber grundsätzlich kommen ja dann auch die guten Eigenschaften wieder mehr zum Vorschein, die in der Depression einfach im Bett liegen. Und was so traurig ist. Und ich versuche jetzt eigentlich auch wieder zu sagen, komm, die Dinge, die du aufgebaut hast, die kommen oft wieder, wenn es dir besser geht. Und dann müssen wir gucken, wie kann man das miteinander gut dosieren. Und das ist jetzt auch mein Ziel für dieses Jahr, dass wenn die Depression irgendwann vorbeigeht, dass wir dann wieder versuchen, mehr zusammen diesen Weg zu gehen. Wie letztes Jahr auch schon versucht, haben wir uns leider irgendwann doch ein Stück weit verloren und ich habe ihn laufen lassen. Aber letztlich ist es für mich immer noch das Ziel.
Ja, aber jetzt hast du das so beschrieben und ihr habt beide gesagt, dass ihr eure Beziehungen begonnen habt, bevor die Diagnose da war, bevor ihr das wusstet. Wie geht es euch damit zu wissen, dass jetzt eine Erkrankung da ist, dass sich vielleicht der Partner, die Partnerin verändert hat und auch so diese Angst, das ist ja nicht der Mensch, in dem man sich verliebt hat oder doch oder was? Wie deine Hoffnung ist, zum Beispiel, ob nach einer Manie jemand wieder unter Anführungszeichen normal ist oder wie geht's dir mit dem Ganzen um, Stefan, mit der Tatsache, dass du manchmal oder gibt es die Frage manchmal, dass du dir denkst, so ist es der Mensch, in den ich mich verliebt habe oder wie handelst du solche Situationen, wenn du so Zweifel vielleicht hast?
Ist eine sehr gute Frage, das frage ich mich immer wieder. Also gerade in den Manien tatsächlich, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ja, also kennengelernt haben wir uns vor der Diagnose, aber das ist ja nicht von jetzt auf gleich gekommen. Das war dann eben die Beziehung war quasi mit der Auslöser, das hat dann halt auch testen lassen. Genau. Inzwischen gibt es ein paar Strategien, die helfen, die besser funktionieren, womit sie auch deutlich besser umgehen kann, muss ich sagen. Also gerade dieses, ich nenne das jetzt einfach mal hart terrorisieren, in Manie, dass wenn sie dann, also wenn wir dann einen Konflikt haben und der Vollgas ist, da muss ich dann irgendwann raus, weil ich weiß, dass ich mich auch nicht lange runterregulieren kann. Das geht nicht. Und vorher war es so, wenn ich dann raus bin, dann konnte ich aber nicht raus. Entweder weil es bei ihr noch schlimmer wurde oder weil ich dann quasi bombardiert wurde mit Anrufen oder Ähnlichem. Das funktioniert inzwischen ganz gut, muss ich sagen. Also da kann sie mir auch gehen lassen. Das bedeutet, dann haue ich echt ab. Meistens sitze ich dann 2 Stunden beim Bahnhof und spiele am Handy einfach. Aber das passt schon. Wenn ich zurückkomme, ist wenigstens ein bisschen abgekühlter und meistens ist sie dann so fertig, dass sie am Schlafen ist. Dann ist es schon in Ordnung. Genau, aber diese Frage, was ist der Charakter, was ist jetzt, nee, da tue ich mir wirklich schwer. Also ich kann das echt nicht sagen. Und gerade in den schwierigen Phasen ist es halt hart. Ja. Sag mal hart.
Ja, danke Stefan. Was mir jetzt nur gerade eingefallen ist, weil wir über euch reden wollen als Partner und Partnerin von jemand mit einer bipolaren Störung. Es schwirren mir gerade viele Fragen irgendwie so im Kopf herum. Es geht mir einerseits auch um die Frage, was machst du eigentlich, Stefan, damit du dich selbst schützt? Oder damit du diese Phasen auch überstehst, wie schaffst du es auch, wenn irgendwas Schlimmes, vorwiegend haben wir auch gehört, in der Manie passiert, das Vertrauen wieder in deine Partnerin aufzubauen?
Ja, also in den Phasen selbst probiere ich einfach tatsächlich, dass ich wegkomme, weil das sonst sehr schwierig wird. Also da probiere ich einfach sehr viel zu flüchten, weil ich eben auch selbst dazu neige, dass ich sonst explodiere. Das Aufarbeiten ist immer ein ganz eigenes Thema. Ich probiere immer im Nachhinein darüber zu sprechen, was nicht immer ganz leicht ist. Voll, aber ja, ich glaube, einfach damit es wieder funktioniert, ist es bei mir halt ganz viel dieser Hoffnungsaspekt, dass ich denke, gut, jetzt haben wir das durchgetaucht, das macht es irgendwie stärker und jetzt müssen wir halt irgendwie schauen, dass sowas nicht wieder vorkommt. Voll, so hangle ich mich durch.
Aber ist es für dich auch so, dass in manchen Episoden und mir kommt so vor, oder ich kann es einfach nur aus meinem Umfeld sagen, dass Manien oftmals als anstrengender oder schwerwiegender gesehen werden als Depressionen, also dass vor allem das Verhalten von Betroffenen.
Also,
Ist es dann manchmal auch, dass du dich nicht vielleicht wertgeschätzt fühlst oder ausgebeutet in diesen Situationen? Wie kommst du da klar außer Flüchten?
ausgebeutet
Gibt es da noch
würde ich jetzt
irgendwas?
so nicht sagen. Also, das ist bei ihr vielleicht einfach ein bisschen anders. Ihr habt es da ganz viel mit Aggression zu tun, die gegen mich gerichtet ist. Nicht wertgeschätzt trifft es ganz gut, weil es dann ganz oft, einfach geht es darum, was für ein schlechter Mensch ich bin und dass deshalb gerade alles blöd ist. Die depressiven Phasen sind, es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, für mich aber halb so tragisch, weil sie zieht sich viel zurück. Das ist für eine Beziehung auch nicht ganz leibend, weil ich natürlich auch gern hätte, dass man mehr Nähe hat, aber das ist besser auszuhalten.
Ja, das geht mir im Prinzip ähnlich. Das ist so eine gewisse Erholungsphase, die natürlich auch ein bisschen einsam ist und für den anderen auch schwer und ist auch nicht schön, den anderen so zu sehen, wie die Energie einfach ganz unten ist. Aber sag mal, für uns als Partner ist es in dem Moment so, wenn wir gut für uns sorgen, dann können wir im Prinzip lebendig sein, während ich in der Manie oder Hypomanie mich eher so als Hinterherläuferin sehe, die irgendwie versucht zu reagieren, also gar nicht mehr selber zu agieren, sondern ich frage mich immer nur, wer bin ich jetzt in Bezug auf das, was da gerade passiert? Und das finde ich eben auch sehr schwierig. Genau, wir haben also auch einen Urlaub verbracht, wo das sehr spannungsreich war und ich eigentlich total fertig war hinterher. Ich habe zwischendurch immer mit meiner Freundin telefoniert, die das auch irgendwie mit mir dann so ein bisschen durchgetragen hat. Wir kennen uns schon sehr lange, also sie mag auch meinen Mann sehr gerne. Das ist also nicht ein Problem, was jetzt denn zwischen uns steht. Aber das hat mir dann zumindest geholfen, das irgendwie alles für mich klar zu haben und einzuordnen. Und habe mir aber hinterher gesagt, so möchte ich den nächsten Urlaub nicht mehr verbringen. Und so haben wir dann letztes Jahr einfach so gemacht, dass jeder auch mal was für sich alleine macht, was ja auch völlig in Ordnung ist. Und sind dann mal nicht zusammen weggefahren. Und das hat mir sehr gut getan. Ich war eine Woche weg und habe einfach für mich geguckt, wer bin ich, ganz alleine mal wieder. Also nach so einer langen Zeit, wo man das gar nicht hatte, tut es total gut. Genau, und ja, das war einfach so eine Methode, um mal wieder selber zu sich zu finden. Bin auch in eine Reha gegangen, wo ich auch sehr viel Kraft geschöpft habe. Ja, das würde ich auch jederzeit wieder tun, wenn es irgendwie die Arbeitssituation zulässt. Genau. Ansonsten ist es, glaube ich, echt wichtig, dass man Freundschaften pflegt, die einen mittragen, irgendwie die Situation kennen und es einem nicht noch schwerer machen in Richtung, ja, bist ja selber schuld, dass du das aushältst oder so, sondern dass man da einfach Stütze hat und das ist auch nicht so leicht zu finden. Genau, und dieses ausgenutzt sein, das würde ich so auch nicht sagen. Aber das Thema Wertschätzung, das war zwischen uns beiden schon ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben dazu auch immer wieder Zwiegespräche geführt, die dann aber doch auch manchmal uns verletzt haben, weil wir dann eben uns alles irgendwie zugemutet haben, was in jedem war, also auch in der Hypomanie eben. Ich glaube einfach, das war nicht so gut. Das ist an sich eine gute Methode, dass jeder aussprechen kann und man sich nicht ins Wort fällt. Aber das ist letztlich dann in diesen Zeiten doch irgendwie ein bisschen viel gewesen, was man sich da zugemutet hat. Ich glaube, jetzt wäre das wieder was anderes. Und in, sage ich mal, normalen Zeiten würde das auch gut tun. Da kann man sich eben auch wertschätzende Dinge sagen, die vielleicht so im Alltag ein bisschen untergehen. Aber es ist nicht geeignet, um sich ja, so die Wahrheit zu sagen in der Hypomanie, wo man im Streit ist und wo man verletzt ist und wo man irgendwie, wo jeder irgendwie das Gefühl hat, er wird zu wenig gesehen und so. Genau. Ja, ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, Mensch, jetzt habe ich so eine lange Depression überstanden und jetzt kommt eine Hypomanie und ich habe das Gefühl, das war alles nichts wert. Habe ich mich so, ja, es war einfach nicht leicht und jetzt ist der andere wieder gut drauf und da kann man sich wieder eine Menge zumuten und das finde ich dann manchmal sehr schwer zu ertragen. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen und ich glaube, dass, ja, ich hoffe jetzt einfach, dass es wieder so ein Stück zum Thema Aufarbeitung, dass uns das hilft, in die nächste Phase des Lebens zu gehen. Also die ist jetzt auch ohne Kinder, da sind wir auch noch mal ganz anders aufeinander geworfen, als das so in der Familienzeit war. Die Familienzeit hat, denke ich, viel auch geschluckt, weil man da einfach auch noch andere Verantwortlichkeiten hat, noch Menschen um sich herum hat, auf die man ja auch Rücksicht nimmt. Und jetzt, wenn man nur noch zu zweit ist, ist das Leben doch ein ganz anderes und auch jetzt schon im vorgerückten Alter. Ja.
Was sind deine Methoden, Strategien auch zur Selbstfürsorge? Weil wir haben jetzt sehr stark gehört, es geht nicht nur darum, um Betroffene zu unterstützen, sondern sehr stark auf sich selbst zu schauen, als Partner, als Partnerin. Weil es ist ja wie im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmasken herunterfliegen, heißt es auch zuerst sich selbst die Maske aussetzen und dann das Kind versorgen. Der Partner, die Partnerin ist kein Kind, aber es geht um Fürsorge. Gibt es irgendwas, Strategien, Stefan, wo du sagst, außer eben Rückzug und Abschottung bis zu einem gewissen Grad, was du für dich machen kannst oder was du Leuten aus deiner Erfahrung empfehlen kannst, was in diesen schwierigen Zeiten vielleicht wieder ein bisschen dir, was
Mir
bringen?
was bringen. Ja, voll. Also erstmal, ich bin eben nicht der Mensch tatsächlich, der mit anderen groß darüber redet. Das liegt ganz stark daran, dass ich eben sie nicht, also ich mag einfach nicht, dass jemand, den ich gern mag, schlecht über die Person denkt. Und das macht das meistens mit mir selbst aus. Strategien, die für mich gut funktionieren, ist das, was ich echt gerne mache. Also Dinge, die mir gut tun, Sport machen. Ich kümmere mich da viel um mich selbst einfach. Es klingt ein bisschen absurd, aber ich flüchte mich dann auch immer gerne in die Arbeit. Das tut mir auch ganz gut, dann sich den Fokus einfach ganz woanders drauf habe. Das sind so Sachen, wo ich merke, einfach, wenn ich mich ganz woanders drauf konzentrieren kann und einfach den Rest ausblendet, das tut mir einfach echt gut. Genau. Ja.
Und aus betroffenen Sicht kann ich sagen, es ist doch voll okay und ihr verdient euch das, weil es ist, ich kann es nur aus meiner Perspektive, ihr beiden seid nicht mein Partner oder Partnerin, aber aus meiner Erfahrung und aus meiner Perspektive sagen, ich bin so dankbar, dass es so starken Partner an meiner Seite gegeben hat in der Vergangenheit und dass ich bin mir auch sicher, dass eure Gegenüber sehr dankbar sind, dass ihr einfach da seid, aber dass es wichtig ist, dass ihr nicht nur für jemanden da seid, sondern auch für euch
Auf
da
jeden
seid.
Fall, ja. Das ist übrigens was,
Ja.
was mich auch immer wieder versöhnt, wenn ich dann spüre, dass mein Partner auch dankbar ist. Also in gewissen Zeiten merkt man das vielleicht nicht so, aber in anderen dann schon wieder. Und das versöhnt ja auch wieder. Also wenn ich auch sehe, wie er die Dinge dann im Nachhinein bewertet, das versöhnt auch wieder und das arbeitet auch mit auf, ne?
Ja. Wir haben jetzt schon sehr viel besprochen. Vielleicht, wenn wir noch kurz darauf eingehen, wenn wir es nochmal summa summarum zusammenfassen. Was würdet ihr sagen, können Partner, Partnerinnen tun, um Betroffene zu unterstützen? Also, was sind so ganz konkrete Erfahrungswissenswerte, die ihr teilen könnt, um nicht sagen, Tipps oder Ratschläge zu geben, weil das sind auch Schläge. Es sind ja immer nur Erfahrungen, die man selber gemacht hat und die man versuchen kann, anderen Leuten zu erklären und vielleicht sind die auch gut für andere Leute. Aber was würdet ihr sagen, was sind so wichtige Aspekte, wie man Partner und Partnerin unterstützen kann?
Mir fällt da jetzt was ein, was wir in der Selbsthilfegruppe auch besprochen haben. Das war das Thema Trialog. Dass viele Partner darunter leiden, dass sie zu wenig einbezogen werden. Also ich habe es als gut erlebt, dass ich mitgegangen bin zum Psychiater und auch meine Perspektive einbringen konnte, was nicht immer einfach ist. Also das will der Betroffene ja so oft nicht so gerne. Letztlich, also es war auch heikel bei uns, auch in der Hypomanie, wo der andere das nicht so gerne sieht, weil er fühlt sich ja eigentlich gut und normal. Da ist es schon heikel, aber grundsätzlich ist es sehr wichtig für den gesamten Verlauf, dass man sich zusammensetzt, dass auch der Arzt die Perspektive des Angehörigen hört. Und wir haben uns da eigentlich gegenseitig auch drin bestärkt und ja, dass man da eben auch ins Gespräch kommen soll mit dem Partner, dass er irgendwie vielleicht offener wird dafür, wenn der Verlauf der Krankheit sich verändern soll. Dazu gehört natürlich eine gewisse Einsicht, dass man dann sich auch zusammensetzt, damit man sich gegenseitig helfen kann. Also das ist so ein Punkt, den ich ziemlich wichtig finde. Und viele Ärzte wissen da überhaupt noch nichts drüber oder sind nicht offen genug für das Thema Trialog, dass eben Betroffene, Arzt und Angehörige sich zusammensetzen und mit allem zusammenarbeiten. Unterstützung ist natürlich immer die Frage, empfindet der Betroffene das als Unterstützung oder als Bevormundung? Das ist halt das große Problem. Also auch da habe ich von vielen gehört, dass es eher als Einmischung betrachtet wird in Zeiten, wo es dem anderen gut geht. In der Depression ist es eher schwierig, den anderen zu bewegen, etwas zu tun. Da lebe ich auch so. Da hätte ich manchmal gerne noch, dass man das oder jenes ausprobiert, aber da weiß ich, da gibt es auch viele, viele Hürden. Da muss ich einfach auch ein Stück weit loslassen. Und ja, letztlich muss man das immer so ein bisschen für sich rausfinden, glaube ich, was hilft denn dann wirklich? Da muss ich meinen Partner auch gut kennen dafür. Denn wenn er zumacht, dann ist ja das Ziel nicht erreicht. Und ja, schön ist es halt, wenn man irgendwie ins Gespräch kommen, damit man den anderen besser versteht. Also manchmal hat es mir schon geholfen, meine eigene Aggression dann zu überwinden, wenn ich einfach vom Partner höre, du, ich sitze hier gerade im Sessel und ich fühle mich jetzt hier gerade irgendwie geborgen oder beschützt. Ich kann deswegen gar nicht aufstehen oder ich brauche das jetzt, dass die Decke über mir liegt. Ich kann gerade nicht. Und es tut mir jetzt gerade gut. Und ich vielleicht so bin, ja, jetzt mach doch endlich oder du musst dich halt mal bewegen, du musst Sport machen, dann wird es besser. Ne? So diese typischen Dinge, die man ja oft liest oder gesagt kriegt. Und manchmal ist es vielleicht nicht das Richtige. Also man versucht auch hinzuhören, was der andere einem sagt. Und natürlich ist es immer auch eine Gratwanderung. Also finde ich nach wie vor nicht so einfach.
Ich soll was sagen.
Richtig, wie würdest du sagen, wie kannst du unterstützen?
Mit dem Trialog finde ich recht spannend. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich jedes Mal mitkomme. Allerdings sind die Termine nicht so häufig, sondern ich muss quasi mitkommen, damit die auch wahrgenommen werden. Also das muss ich schon dazu sagen. Jetzt letztens war es das erste Mal. Genau. Wie kann ich den Partner unterstützen? Da sein, würde ich sagen, ist, glaube ich, immer wieder was, was eine ganz zentrale Rolle spielt. Genau, deshalb auch eben dieses Abhauen, was ich dann doch oft mache, dass ich eben auch wiederkomme und eben nicht dann 3 Tage weg bin oder was. Auch wenn das Bedürfnis danach manchmal da schreit. Aber dass ich dann doch wieder zurückkomme. Genau, ich glaube, dieses da sein und trotzdem irgendwie, wenn es passt, das Gespräch zu suchen. Aber das hilft, glaube ich, der Partnerin weniger als mir, weil ich das immer brauche. Was kann ich jetzt wie einordnen? Das, was gesagt wurde, ist ja, auch wenn es in der Manie ist, nicht weniger verletzend. Und das Problem ist, dass ich dann oft halt viel mehr die negativen Sachen höre als die positiven. Und das dann gegeneinander aufzuwiegen und zu denken, ja, was ist denn jetzt nun wie gemeint? Dafür brauche ich persönlich viel Dialog. Genau, damit ich das auch verstehen kann. Ja, verstehen kann, das ist vielleicht das richtige Wort. Genau, aber was kann ich sonst noch tun? Voll Raum geben ist, glaube ich, gerade in den depressiven Phasen halt so ein Thema, da geht es mir ähnlich wie dir. Wo ich mit denen denke, ja, dann mach doch bitte was, du hast gesagt, du willst das machen und willst dann halt nicht gemacht. Und da einfach den Raum zu geben und zu sagen, ja, scheiß drauf, dann mache ich es halt selbst, kümmere ich mich halt selbst drum und frage gar nicht mehr groß nach, bevor ich mich jetzt groß ärgere, mache ich es lieber selber. Und einfach ihr den Raum zu geben. Genau, das sind so Dinge, würde ich sagen.
Eine Sache war ja auch noch so, kann ich das dem anderen manchmal auch zumuten? Ich weiß nicht mehr, wie wir es formuliert haben, dass eben auch die Gefühle, so wie sie sind, bei uns Angehörigen mal rauskommen. Also das finde ich auch eine schwierige Frage, weil, wie du schon sagst, man möchte den anderen dann auch nicht irgendwie überfordern. Also wenn ich jetzt gerade Verständnis aufgebracht habe, habe aber ja auch meine eigenen Gefühle, meine eigene Wut, dass ich vielleicht die Sachen gerade alleine machen muss oder so. Also das geht mir schon manchmal so. Irgendwo alleine hingehen muss, was wir eigentlich zusammen vorhatten, oder anderes eben jetzt einfach nicht in der Lage dazu und das über eine längere Zeit. Ja, das finde ich manchmal, finde ich das sehr schade, wenn ich das dann nicht schaffe, so das auch ein bisschen mal für mich zu behalten. Das ist auch so ein bisschen Charaktersache. Das würde meinem Mann zum Beispiel viel besser gelingen, mich dadurch nicht zu verletzen. Und das gelingt mir nicht immer. Und ist ja überhaupt so eine Frage, ne? Wie sehr lässt man die Gefühle raus? Ich glaube, da sind wir auch schon sehr unterschiedlich. Ich bin da sehr impulsiv und brauche das irgendwie auch mehr für mein seelisches Gleichgewicht und habe dann aber auch eine Reaktion dafür, als wenn ich das jetzt nur so in mich reinfresse und dann irgendwie dran verrecke oder einfach, ja, dass es mir halt nicht gut geht damit. Und ab und zu, denke ich, ist es auch wichtig, dass der andere merkt, dass es einem nicht gut geht, weil ich denke, dass es auch, ja, dass es auch dazu gehört und dass der andere dann eben auch die Möglichkeit hat, vielleicht zu reagieren in irgendeiner Weise, wenn er es kann. Das ist für mich immer noch mit Fragezeichen. Aber Partnerschaft ist ja eben auch ein, ja, aufeinander sich einstellen ein Stück weit, ne? Wenn es natürlich, wenn jemand schwer depressiv ist, dann kann er das einfach nicht, ja. Das ist so. Aber vielleicht gibt es so Zwischenstufen, wo es dann doch irgendwie dazu führt, dass Veränderung ist oder ein Schritt getan wird oder so. Genau. Aber es finde ich, gibt es auch keine leichte Antwort.
Ja, ich glaube, da kann ich dir beipflichten, dass da keine leichte Antwort gibt. Also das weiß ich von der anderen Perspektive auch. Und wir haben jetzt da wahnsinnig viel schon geredet und wunderbare Sachen, die ihr, also nicht alles war erfreulich wunderbar, aber wunderbar der Einblick in euer Leben als Partner, als Partnerin von jemand mit einer bipolaren Störung. Ich glaube, das ist sehr viel wert, weil einfach sich, so wie du gesagt hast, Magdalena, sich viele Leute auch alleingelassen fühlen oder sich einfach alleine fühlen, wenn sie jetzt in dieser Situation sind, dass sie mit einer Diagnose konfrontiert werden, also mit einem Verhalten konfrontiert werden, was dann eine Diagnose bringt. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch stellvertretend, glaube ich, allen Angehörigen und Partner und Partnerinnen, die eine Stütze sind und die für Betroffene wie mich da sind. Ich glaube, diese Dankbarkeit kann ich auch nicht in allen Episoden, aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Gibt es noch irgendetwas, was ihr sagt, was ihr zusammenfassend, vielleicht irgendeinen Hoffnungsschimmer, den wir da nach draußen senden können? Wir haben gehört, es ist sehr schwierig, es kann sehr fahrig sein, es kann sehr trabig sein. Aber was würdet ihr als Hoffnungsschimmer den Hörern und Hörerinnen vielleicht mitgeben wollen zum Abschluss? So irgendwie Abschlussworte eurerseits.
Für mich ist es so, dass es sich immer wieder lohnt, auch den anderen wieder zu entdecken, mit dem ich ihn mal kennengelernt habe, auch wenn er vielleicht sogar hypomanisch war, was sehr faszinierend sein kann. Ist eigentlich egal, weil er ist er und ich finde ihn auch immer wieder, auch wenn wir uns verändert haben in all der Zeit, gibt es doch Dinge, die uns tragen, durchtragen, die wir aneinander wertschätzen und die auch immer wieder aufleuchten. Und wenn es mal ganz, ganz schlimm ist, ja, ist mir jetzt gerade vorgestern begegnet, wo ich durch irgendwas sehr runtergezogen wurde, da kam dann zum Schluss der Satz, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Und den habe ich mir jetzt aufgehängt und den möchte ich mir eigentlich immer wieder so rausholen. Ja, dass es einfach auch immer wieder anders werden kann und dass es auch immer wieder auch was Gutes gibt. Und das gibt es und das kann ich sagen. Das ist auch die Freude an dem, was wir gemeinsam aufgebaut haben, dass wir eine Familie haben und dass wir uns auch an den Kindern freuen, an dem, was gemeinsam einfach hinter uns liegt. Genau, und es gibt auch immer wieder Kraft für alle weiteren Wege.
Ja, das waren schöne letzte Worte. Da ist die Messlatte sehr hoch gelegt. Ja, Hoffnungsschimmer, so anstrengend es ist, immer wieder ist, lohnt sich doch und ich habe irgendwo doch das Gefühl, dass irgendwas vorwärts geht. Auch wenn ich ganz oft das Gefühl habe, dass es sich im Kreis dreht, denke ich mir dann doch wieder, es geht doch ein Stück vorwärts und es bewegt sich was und Konflikte gibt es in jeder Partnerschaft. Da ist es dann vielleicht hin und wieder intensiver. Aber das hat mir auch gebracht, dass ich mich viel mehr mit mir selbst beschäftigt habe, also mit mir selbst auseinandergesetzt habe. So. Das hätte ich wahrscheinlich sonst nie gemacht. Genau. Ja, ansonsten kann ich dir halt echt zupflichten und ich will das nicht wiederholen, aber ich fand das, was du gesagt hast, ganz schön als Schlussworte und das würde ich gerne so stehen lassen. Voll.
Ja, dadurch, dass mir der Austausch manchmal gefehlt hat, habe ich mir wirklich auch Leute gesucht, mit denen ich mich austauschen kann und habe eine Selbsthilfegruppe jetzt noch ins Leben gerufen. Und es tut sehr gut, da jetzt auch andere Menschen zu haben, wo auch teilweise die Partner mit einer bipolaren Erkrankung leben und sich da einfach jetzt Monat für Monat zu begleiten. Das hat jetzt angefangen vor ein paar Monaten und ja, das ist auch noch was, was so ein bisschen Selbstfürsorge ist und das wollte ich auch noch erzählen, dass es gut ist. Es gibt es leider nicht an allen Stellen, aber wenn es das nicht gibt, dann kann man es ja irgendwie versuchen anzufangen. Genau, wollte ich noch ergänzen.
Super, bravo. Ich finde es so großartig, dass du eine Angehörigen-Selbsthilfegruppe jetzt gerade gründest. Ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals für die letzten Worte und ich danke euch, dass ihr teilgenommen habt und wünsche euch und euren Beziehungen in Zukunft noch alles Gute, viel Kraft, viel Durchhaltevermögen. Und wir sind alle ein Beweis, es ist zu schaffen, eine Beziehung zu haben, obwohl man eine bipolare Störung hat.
Und danke auch dir, Niki, für deine Arbeit. Und nur durch deinen Podcast sind wir jetzt hier auch zusammengekommen und tauschen uns aus. Und ja, mir hat es immer sehr, sehr geholfen, was du mit deiner Freundin da gemacht hast. Ja, weil ich einfach merke, so, wenn man weiß, es geht anderen auch so, das hilft einem schon ein bisschen weiter. Danke dir und euch.
Danke.
Das war die 30. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin Bipolar mit der Folge Bipolarität und PartnerInnenangehörige erzählen. Ich hoffe, ihr konntet wieder wertvolle Informationen für euch mitnehmen und somit verabschiede ich mich von euch und wünsche euch alles Liebe.
Und ich wünsche euch auch alles Liebe und danke wieder mal fürs Zuhören und sag wie immer, stay tuned.